Ja, was soll ich sagen? Ich bin super, dass wir heute sowas von in Time aufnehmen, dass die neue Folge auf gar keinen Fall zu spät rauskommen kann, weil da hat sich herausgestellt, in der letzten Zeit sind wir wirklich Profis geworden, dass aus dem Montag mal gerne ein Dienstag wird, aus dem Montagmittag mal gerne ein Montagabend. Da sind wir wohl noch nicht ausreichend koordiniert. Auf jeden Fall ist heute, wenn wir aufnehmen, Montagabend, die neue Folge ist schon draußen. Mittlerweile 22:20 Uhr und heute nehme ich zusammen mit Professor Bingemer auf. Herr Bingemer ist Professor für Travel Technology und E-Business und doziert außerdem Geschäftstourismus. Kurz gesagt, kein Tourismusstudent kommt an Herr Bingemer vorbei. Herr Bingemer, stellen Sie sich vielleicht doch selber einfach ganz kurz vor, weil ich glaube, ich habe auch ganz viele Aufgabenbereiche jetzt gerade gnadenlos unter den Tisch fallen lassen.
Ja, gar nicht so viele. Also für die Studenten ist alles Relevante dabei gewesen. Von den Funktionen, die da nicht dabei waren, für die Studierenden, die jetzt auch gerade neu sind, die Erstsemester, Gruß von hier, ist es so eine Funktionssammlung, die sich über die Zeit zusammengetragen hat. So der touristischen Reihe nach, der bin ich jetzt zunächst mal Leiter des Instituts für Tourism, Travel and Technology. Hab die Gesamtverantwortung an der Hochschule für E-Learning und E-Assessment und bin Mitglied im Senat. So, dann sind jetzt so quasi alle Funktionalitäten, die mir zumindest bewusst wären, genannt.
Ja, also viel, was eben gerade für uns Studierende dann auch mehr oder weniger unsichtbar bleibt, wenn man da eben keine direkten Berührpunkte mit hat, nehme ich an.
Ja, aber das sind tatsächlich jetzt auch, jetzt geht es mal tatsächlich um was, wo es Berührpunkte hat.
Ja.
Denn im E-Learning ist ja so ein Thema, wie wir es heute haben, durchaus Anzeige.
Genau. Wir reden heute nämlich über der Studierenden bester Freund, ChatGPT, und wollen heute einfach mal ein bisschen eben von einem Experten hören, wie ist denn das ganze Thema ChatGPT einzuschätzen? Gibt es da so einen groben Umriss, Ausblick? Wird es jetzt eher auch gerade von Professorenseite eher als Chance oder als Risiko gesehen, die ganze ChatGPT-Thematik? Also wie ist da die Einschätzung oder das Stimmungsbild?
Es fällt mir gerade auf, wo ich die Frage so höre, dass ich eine der Rollen, die für den heutigen Podcast relevant sind, noch ganz ausgespart habe. Ich bin nämlich auch Gründungsmitglied der School of Applied Artificial Intelligence, der SAI, wo wir gerade einen Studiengang zu künstlicher Intelligenz gelauncht haben, der auch gerade durch die Gremien durchgelaufen ist. Das heißt, wir bieten tatsächlich ab 24 einen Bachelor in angewandter künstlicher Intelligenz über vier Fakultäten, auch IB, hinweg an. Wir sind an dieser School als Fakultät auch beteiligt. Insofern noch vielleicht wichtig fürs Gesamtframing, aber auch aus der Rolle E-Learning haben wir uns mit dem Thema schon recht früh befasst. Und es gibt im Prinzip so, wie bei den Studierenden, auch die klassischen Reflexe. Das ist erstmal dieses, boah, was kann man damit machen, was vielleicht so nicht gemacht werden soll? So, also es ist klar, da ist ein Tool, das schreibt Texte. Und uns ist natürlich auch klar, wenn man ein Tool hat, das Texte schreibt, wird es Leute geben, die damit Texte schreiben. Ist das schlimm? Ist das ein Problem? Wann ist das ein Problem? Das ist so der erste Reflex der Diskussion und immer auch mit der zweiten Hybris, wie kann ich das verbieten? Wie kann ich das unterbinden? Will ich das unterbinden, ist dann erst der zweite Reflex, zu sagen, was kann man denn damit auch erreichen? Also wie kann man sich Technik zunutze machen? So, jetzt in meiner persönlichen Rolle war jetzt natürlich die Gunst da, dass ich mit der Technik ein bisschen befasst war und wir deshalb schon im März eine Handreichung für alle Professoren der Hochschule zusammengestellt haben, aus dem E-Learning heraus, wo wir erstmal aufgearbeitet haben, was macht ein ChatGPT überhaupt so, auch um diejenigen Professoren, die damit noch nicht vertraut sind, mal abzuholen.
Gibt es noch die Professoren, die wirklich gesagt haben, ChatGPT habe ich nichts mit zu tun?
Also, wenn man in den März zurückgeht, da war ChatGPT noch gar nicht so alt. Da gab es die noch. Ja, aber mittlerweile, denke ich, haben viele diese Lücke auch geschlossen. Auch weil wir so schnell mit Kommunikation reagiert haben, haben sich Leute dem Thema angenommen. Ich würde jetzt Folgendes sagen. ChatGPT per se ist nicht das Problem. Das ist immer der Umgang mit Tools, die das Problem darstellen. Vielleicht mal für die Studenten vorab, was wir jetzt schon auch gelernt haben in der Zwischenzeit. ChatGPT liefert auch keine perfekte Seminararbeit ab, sondern es macht es wahnsinnig leicht, eine perfekte Seminararbeit abzuliefern, wenn man weiß, wie man es anstellt. So. Aber Ganz perfekt wird die dann auch nicht sein. Also das kann man auch sagen. ChatGPT hat teilweise Halluzinationen, nennt man das. Also Dinge, die nicht so perfekt sind, wie man sie erwarten würde. Und dazu kommt noch der Faktor Mensch, also der Faktor Student. Wenn man ChatGPT benutzt und es falsch benutzt, dann ergeben sich dann ganz schnell auch Arbeiten, denen man wirklich mit einem Augenblinzeln ansieht, dass sie zusammengestückelt sind. Da ist dann hochakademische Sprache gemischt mit wirklich grobster Umgangssprache. Und das ist dann natürlich hochverdächtig. Prüfungsrechtlich ist es easy. Ne? Prüfungsrechtlich haben wir uns als erstes Gedanken gemacht, was bedeutet denn ChatGPT? ChatGPT ist erstmal ganz banal genommen nichts anderes als ein neues Hilfsmittel. Das heißt, ob ich einen Taschenrechner zulasse oder nicht, so kann ich auch ChatGPT für bestimmte Prüfungsformen zulassen oder nicht. So, jetzt wissen wir alle, man kann alles Mögliche verbieten. Nur mit dem Verbieten allein ist es nicht getan, wenn ich es nicht auch rausfinden kann. So. Ich weiß nicht, was sind Ihr Gefühl als Studentin? Überreißen das die Professoren? Ist das gefährlich? Ist es nicht? Wie nehmen Sie es wahr?
Ich glaube, dass es relativ leicht ist. Also ich bin ja eher generell von der Kategorie, in der Hinsicht tatsächlich von allem, was nachweisbar ist, bin ich generell so, dass ich Abstand nehme, weil ich ja auch schon zu einem von den älteren Studenten gehöre, wie mir meine Freundin Maria auch immer mitteilt und gerne unter die Nase reibt. Also dieses ganze ChatGPT-Thema. Klar, ich krieg's mit, ich benutze es, aber ich bin dann schon eher ein Schisser, wenn es darum geht, das wirklich anzuwenden und zu sagen, gut, da ist jetzt von mir selber kein eigener Input drin, was ich sehr gerne mache. Ich frage gerne solche Sachen, umreiß mir mal das Thema XY, welche wichtigen Aspekte gibt es, dass ich mir daraus dann halt meine Gliederung etc. erstelle. Aber jetzt so wirklich getraut, da mal zu copy und zu pasten, habe ich nicht. Ich kenne aber auch Studierende, die sagen, ha ja, ich ändere da einen Satz und ein Komma und dann kann das keiner mehr nachvollziehen. Und da muss ich sagen, das glaube ich nicht.
Ja, also vielleicht dazu. Das Erste, was man mal sagen muss, ChatGPT produziert auch unterschiedliche Sprachqualitäten, je nachdem, wie man promptet. Und viele Studenten prompten nicht richtig, um es mal so platt zu sagen. Man kann viel bessere Qualität aus den Texten rausholen, wenn man ChatGPT richtig beauftragt. Wenn man das nicht perfekt raus hat, ist es tatsächlich ein Gambling. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen,
Einmal für unsere Zuhörer und für mich, Prompten und Gambling.
ah ja, Entschuldigung, Gambling ist einfach nur Wetten. Ja, ist einfach nur eine Wette. Aber Prompten ist eine Eingabe für ChatGPT erstellen, um es in Deutsch zu sagen. Die Eingabezeile in ChatGPT wird Prompt genannt und Prompten ist quasi den Prompt, die Eingabebefehle erstellen, sodass ChatGPT etwas macht. Ich mache mal einen Prompt. ChatGPT, schreibe mir drei Ziele auf, die ich im Leben verfolgen könnte. Und darauf antwortet mir dann ChatGPT. Dann sage ich, diese drei finde ich nicht so gut. Bitte entwickle weitere drei. Dann ist das ein zweiter Prompt. Also das sind Prompts. Fragen letzten Endes. Die Art, wie ich frage. Und dazu gibt es auch schon jede Menge Schemata. Was ganz wichtig ist, wenn man bei ChatGPT eine gute Nutzung haben will, ist, dass man ihm zum einen zum Beispiel den Sprachduktus vorgibt, dass man sagt, was bin ich eigentlich als Rolle? Ja, ich schreibe bei ChatGPT, wenn ich zum Beispiel Klausuraufgaben entwickeln will, die irgendwie kreativ sind, dann sage ich ChatGPT, ich bin Professor an einer Hochschule in Deutschland. Bitte entwickle mir fünf unterschiedliche Aufgabentypen, die folgenden Sachverhalt prüfen. Und dann kriege ich Ideen, wie eine Klausuraufgabe gestellt werden könnte, sodass sie nicht so langweilig ist. Das ist eine Möglichkeit, aber dazu muss ich eben sehr genau sagen, was ich will. Und was ich als Output erwarte und in welcher Form. Benutze Bullets, schreibe Fließtext, was auch immer. In ChatGPT kann man im Übrigen auch ein Programm erstellen lassen in Visual Basic, das dann als Präsentation wieder in PowerPoint geladen werden kann. Kann man wunderbare PowerPoint-Charts mitmachen. Die sind dann allerdings alles andere als hübsch. Also für so eine Seminarpräsentation sind die mäßig geeignet. Aber sie helfen einem erstmal einen Grundfundus zu haben, den man dann aufhübschen kann. So, aber das alles gesagt, ist ja so ein bisschen die Grundfrage, wie risikoreich ist es jetzt für mich als Studenten? Ich sage da relativ klar als Wissenschaftler, wenn man ChatGPT benutzt, um unreflektiert sich einfach eine Arbeit zusammenschreiben zu lassen, dann wäre das für die Prüfungsformen, die ich im Auge habe, in der Regel ein Prüfungsverstoß ähnlich dem Plagiat. Also da ist dann auch Feierabend. Der Punkt ist die Nachweisbarkeit und ich möchte jetzt niemanden motivieren, auch nicht falsch motivieren, denn was den meisten nicht bewusst ist, Zumindest im Status heute geht die Plagiatsquote mit der ChatGPT-Quote eher hoch, weil ChatGPT ja genau auf Texte zurückgreift, die öffentlich zugänglich sind. Das sind auch dieselben Quellen der Plagiatsscanner. Das heißt, auch bei abgewandelten Sätzen ist man tatsächlich nicht davor gefeit, dass ChatGPT dann an seiner Stadt plagiiert. Und dann werden sie nicht für ChatGPT-Usage, sondern für Plagiat drangekriegt. Und ehrlicherweise muss man ja auch fragen, was bringt es mir? Ich verstehe schon, dass der Student nach der Optimierung der eigenen Zeit strebt. Das kenne ich aus eigener Studienzeit noch. Aber was ist denn der höhere Sinn? Also lassen Sie uns doch mal drüber reden. Wir haben jetzt solche Tools und da draußen im Arbeitsmarkt werden diese Tools benutzt. Da sind wir hergekommen, als wir Merz die Handreichung erstellt haben. Und wir sind selbst geteilt zwischen Tools, die es gibt und die Effizienz treiben, werden im Markt genutzt und wir sollen sie berufsfähig machen. Also können wir nicht grundsätzlich ausschließen, solche Tools zu nutzen. Umgekehrt gibt es aber Kenntnisse, die jeder braucht, die man nicht entwickelt, wenn etwas anderes oder jemand anderes es für einen macht. Ja, also eine Seminararbeit zu schreiben, halte ich nach wie vor für ein ganz wesentliches Element einer studentischen Ausbildung, weil es einfach kritische Reflexion übt, Argumentation übt, Hypothesen aufstellen übt, weil man mit wissenschaftlichen Strukturen vertraut gemacht wird. Wenn ich das alles ChatGPT machen lasse, dann schaffe ich vielleicht, selbst wenn es nicht auffällt, schaffe ich meine Seminararbeit, aber ich versage im Leben, weil ich einfach eine Grundfähigkeit, die ich brauche, um da draußen urteilen zu können, mir selbst weggenommen habe. Und diese ethische Verantwortung für einen selbst, die möchte ich gerne wieder stärker bei Studenten ins Leben rufen. Eigentlich ist es ein Thema, warum schaden sich Studenten eigentlich so selbst? Ich kann die kurzfristige Optimierung verstehen, aber langfristig ist es so ein bisschen wie, also ich brauche nicht mehr schreiben lernen, weil das kann ja der Computer auch. Lassen Sie uns weiterdenken hier so, Amazon, ja, Alexa, ich kann mit Alexa Texte schreiben, warum soll ich noch schreiben lernen? Warum soll ich noch lesen lernen? Und jetzt werden Sie sagen, wird sich ja keiner zum Analphabeten machen. Das ist uns
Ja.
schon klar, dass wir das können müssen. Aber genau das ist das Pendant zu, ich brauche keine Seminararbeit mehr schreiben. Auf einem höheren akademischen Level ist es am Ende so, dass man bestimmte Grundfertigkeiten einfach braucht, um nachher dann damit zu bestehen. Jetzt kann man sagen, okay, aber wissenschaftliches Arbeiten, Herr Bingemer, das brauche ich in der Praxis ja nie. Mein damaliger Chef bei Lufthansa, ja, kenne man, schöne Grüße, falls er zuhören sollte. Hat mir mal für eine Präsentation Folgendes gesagt: Wenn Sie irgendwas skizzieren für mich in einem Foliensatz, dann ist es immer Situation, Problem, Solution. Und wenn Sie sich das angucken, ist das genau der Dreisatz, den auch jede wissenschaftliche Arbeit macht. Das heißt also, dieses wissenschaftliche Arbeiten ist nicht nur für die Wissenschaft, das ist auch für die Praxis hochnützlich. Und wenn man sich das halt selbst wegnimmt, dann macht man eigentlich seine eigene Ausbildung kleiner. Also es ist eigentlich gar nicht in ihrem eigenen Interesse, das zu tun. Zeitdruck führt dann wie beim Plagiieren häufig dazu, dass man sich Mitteln zurechtlegt, die man nicht braucht. Aber schlechte Zeitorganisation ist jetzt auch nichts, was sie zu einem besseren Job führt. Das heißt also, eigentlich sind es genau diese Fähigkeiten, die sie nachher im Job wahrscheinlich brauchen werden. Und ja, es wird KI geben. Das heißt, wir müssen darüber reden, wo können Sie mit KI arbeiten und wo sollten Sie das tunlichst nicht tun. Das ist im Prinzip auch die Handreichung. Die ist nicht unidimensional verbietend, sondern sie ist dort, wo es verboten werden sollte, wo es didaktisch sinnvoll ist, es zu verbieten. Zum Beispiel bei der Erstellung der Seminararbeit ist ChatGPT Hilfsmittel und ist als Hilfsmittel ausgeschlossen. So, da ist es prüfungsrechtlich relativ klar. Wenn man es rausfindet, dann sind sie dran. Jetzt wird man natürlich feststellen können, okay, ich werde es nicht immer rausfinden können. Ja? Auch heute muss man fairerweise sagen, könnten Studierende einen Ghostwriter bemühen bei einer Seminararbeit, versichern, dass sie das selbst gemacht haben und ich kriege einen Text, der nicht originär vom Studenten ist. Auch da beraubt er sich seiner eigenen Leistung. Es ist in der Regel heute teurer, deshalb kommt es auch nicht vor. Und so ein Automat macht es natürlich günstiger und das versetzt natürlich viele in Puls, weil man natürlich sagt, okay, das ist nicht mehr die traditionelle Art, wie wir auch als Prüfer arbeiten. Was bedeutet das? Also eine praktische Implikation bei mir jetzt ist zum Beispiel, mein Thesiskolloquium findet nicht mehr begleitend zur These statt, sondern nur noch im Anschluss. Weil wenn ich nicht den Glauben habe, dass der Student verstanden hat, worüber er schreibt, oder ich den Verdacht habe, dass es ChatGPT, dann wird er mir nachher erklären müssen, was er da geschrieben hat. Und wenn er das nicht kann, dann ist das Thesiskolloquium final nicht bestanden und die Arbeit wird wiederholt. Das ist eine ganz einfache Konsequenz. Und jetzt wird da eine Kette draus. Wer im Proseminar nicht selbstständig gearbeitet hat, im Seminar nicht selbstständig gearbeitet hat, der wird in der Thesis nicht selbstständig arbeiten können. Und in der Konsequenz bedeutet es dann, dass die mündliche Prüfung in dem Fall sehr unangenehm wird.
Ja, und darüber hinaus ja dann auch einfach schwierig, gerade im Berufsleben die Selbstständigkeit. Also wir lernen ja schon viel im Studium, eben die Selbstständigkeit und wie mache ich mir welches Tool zunutze. Wenn man das Ganze jetzt aufs Kleinste herunter oder auf einfach herunterbricht, kann man dann sagen, diese ChatGPT-Anwendung ist eine Art Kernkompetenz, die wir halt erlernen, mit der wir halt mehr oder weniger umgehen auf lange Sicht, wie Excel, wie Open Office, wie Outlook, wie PowerPoint, oder ist das zu verallgemeinert oder zu pauschalisiert?
Es erlaubt halt viel kreativere Automationen als die klassischen Tools, die wir kennen. Also ich mache mal ein paar Beispiele, über die wir gerade im E-Learning auch nachdenken, weil wir uns auch gleich die Frage gestellt haben, Momentchen mal, hier kommt jetzt ein Tool, das hilft uns, Dinge zu automatisieren. Und an manchen Stellen haben wir ja die Herausforderung, ich sitze vor einer Klasse mit 60 Studierenden und ich möchte eigentlich jedem individuell gerecht werden. Es gelingt mir in der 60er-Klasse so nicht. Das heißt, ich picke mir einen Stellvertreter raus oder ich mache mal eine Gruppenübung, wo ich das greifen kann. Aber die einzelne Person individuell zu fördern, das gelingt in den ganz großen Vorlesungen manchmal nicht. Wir haben uns die Frage gestellt, kann uns die KI dabei helfen? Ich mache in Geschäftsreise ein Format, bei dem gibt es einen Flipped Classroom. Das heißt, es findet tatsächlich erst eine Übung statt und danach die dazugehörige Vorlesung. Und da bearbeiten Studierende nach 15 Minuten Einleitung in der Klasse über Ilias einen Satz Fragen, den ich vorher erstellt und erarbeitet habe, um mit einem Thema vertraut zu werden. Und dann gebe ich, nachdem das erarbeitet ist, jedem Studenten individuell Feedback. Das kann ich mir dort erlauben, weil ich kleinere Gruppengrößen habe, so maximal 40 Personen. Das kostet mich dann meistens 45 Minuten Zeit und dann am Ende dieser Bearbeitungszeit meinerseits geht es dann mit der Vorlesung weiter. So, natürlich nutzen wir auch die Pausenzeit. Ich komme an meine Grenze, wenn ich das für 100 machen soll. Das ist nicht möglich. Ich habe mir überlegt, kann ich das vielleicht auch in Digitalwirtschaft machen mit Klassengrößen, die mal bis 120 hochgehen können, wenn es ungünstig fällt? Nee. Aber die Frage ist, ich gebe in dieser Übung, achte ich immer wieder auf ähnliche Dinge und ich habe immer wieder die gleichen Fragen, die zu erarbeiten sind. Wenn ich das mit einer angekoppelten KI machen würde, dann könnte die lernen, wie ich auf bestimmte Texte reagiere und könnte Studenten Feedback geben. Könnte man sagen, vielleicht ist das jetzt nicht das optimale Feedback. Das ist ein schwächeres Feedback, als wenn es der Professor sich selbst anschaut. Und dann wäre meine Argumentation, was mich interessiert und was wir uns auch im E-Learning anschauen wollen, wir wollen didaktische Tests fahren, ein solches trainiertes System Antworten geben zu lassen an Studierenden und Studenten gar keine Antworten zu geben und mal zu vergleichen, wo kommt eigentlich mehr raus? Denn ich glaube, auch wenn die Antworten nicht perfekt sind, die man mit so einer KI bekommt, für einen Student ist das individuelle Feedback auf jeden Fall wertvoller als gar kein Feedback zu bekommen. Und dann würde uns das auf dem Weg zur individualisierteren Betreuung immens helfen, weil tatsächlich es ein Weg wäre, wie ich mich in einem sehr begrenzten Umfang, Gott sei Dank, klonen kann und an mehreren Stellen antworten kann, wo ich sonst nicht leisten könnte, mit den gegebenen Strukturen. Und da ist es ja durchaus nicht schlecht, kreativ zu sein. Für Studenten, ja, also es sagt mir immer, Studenten kommen immer als erstes auf die Seminararbeit. Wie organisiere ich mein Studium am besten? Was kann ich tun, also wie führe ich eine Seminararbeit gut durch, sodass ich hinten Zeit habe? Mal ChatGPT fragen, der hat da Antworten drauf. Wie kann ich zum Beispiel, ganz einfach, ich habe Vorlesungsfolien in ChatGPT 4, allerdings geht das, die könnte ich laden und könnte sagen, okay, erstell mir Klausurübungsfragen, hier sind zwei Probeklausuren, hier ist der Vorlesungssatz, erstelle mir mögliche Fragen, die ich dann mit Musterlösungen, sofern möglich, aber schon mal die Fragen zu bekommen, mit denen ich üben kann, die muss ich mir nicht mehr selbst aus den Fingern ziehen. Und ich kriege Fragen, die mich nochmal zum ganz anders Nachdenken antriggern. Das heißt, ich kann mir meine Fragen, wenn ich nicht genug bereitgestellt bekommen habe, auch selbst generieren zu einem großen Stück. Wenn kein Foliensatz da ist, dann kann ich das auch aus einem handlichen Mitschrift machen und sagen, okay, viele tippen ja heute schon mit, die laden das Dokument hoch und sagen, ChatGPT, mach mir Fragen da draus. Tatsächlich ist das System schon so gut, dass es das kann. Und solche kreativen Nutzungsmöglichkeiten, da spricht, finde ich, nichts dagegen.
Das heißt, da werden auch ganz viele Impulse dann eben durch ChatGPT dann eben nochmal gesetzt. Dementsprechend auch für uns Studierende, dass wir auch sagen können, okay, erstell mir Fragen oder eben auch, was könnte ich in dem und dem Thema noch einbeziehen, eben auch in der Seminararbeit. Also das heißt, das ist wahnsinnig viel Impulsgeber dann auch an der
Ja,
Stelle,
also ich
oder?
würde es sogar, das finde ich ein schönes Framing. Ich würde es vor allem als Impulsgeber genutzt sehen wollen. Ich halte gar nicht so viel davon, sich ganze Teile von Arbeiten mit ChatGPT machen zu lassen. Das war eine ganz interessante Phase. Es gab am Anfang von ChatGPT, von diesem Hype, auch in der akademischen Welt so ein erstes Aufblitzen, wo auch Arbeiten rauskamen, wo jemand ChatGPT als Autor genannt hat. So. Und da müssen wir jetzt mal mit einem Missverständnis aufräumen. ChatGPT ist im Prinzip ein System, das sammelt verschiedenste Informationen, Artikelinformationen im Internet und verarbeitet die nach einem Muster mit einer Rekursionsschleife und wertet immer wieder aus, wie die Antworten immer besser werden. So. Das bedeutet aber, das, worauf es gegründet ist, ist eigentlich schon Wissen aus verschiedenen Quellen. Und das, was dann hinten rauskommt, ist natürlich eine Zusammenfassung von Quellen. Aktuell sind verschiedene Varianten von ChatGPT noch nicht in der Lage, die Quellen zu benennen. Es wird bestimmt bald auch Versionen geben, die solche Quellen mitliefern. Na?
Aber das ist ja wie, wenn wir aus einem Buch zitieren, wir müssen ja eben auch zur Originalquelle zurück, ne? So
So.
kann man sich
Aber
das
der
ja dann
Witz
im
ist, dass ChatGPT in vielen Versionen heute keine Quellen angibt. Das macht es schwieriger für Studenten, Quellen nachträglich einzuarbeiten. Im Übrigen ist das auch was man sehr schnell bemerkt. Wenn jemand irgendwo willkürlich Quellen setzt, die mit den Inhalten, die da stehen, nichts zu tun haben, fällt das jemandem aus dem Fach auf. Ist, by the way, auch ein Grund, weshalb ich immer mehr Wert darauf lege, keine fachfremden Arbeiten zu betreuen, weil ich die Quellen in meinem Feld kenne, die in anderen Feldern eben nicht so stark. Das heißt, in der Betreuung weise ich auch stärker mal Studenten zurück, die sehr am Rand meines Kenntnisbereichs sind. Weil ich einfach glaube, wenn man mit KI arbeitet, entdecke ich das nur, wenn es um die Quellen geht, die mir auch gut bekannt und familiär sind, weil ich mit denen regelmäßig selbst arbeite. Das ist auch nochmal für Studenten eine Implikation, die das hat. In der Wissenschaft hat sich folgendes Bild durchgesetzt. Also ChatGPT ist nie und nimmer ein Autor, auch kein Co-Autor. ChatGPT ist anderes Wissen aggregiert, also ein bisschen wie ein Lehrbuch. Im Lehrbuch stehen auch fremde Artikel drin. Und Lehrbücher sind in der Regel nicht zitierfähig nach strengen wissenschaftlichen Maßstäben. Das heißt, man muss immer zur Originalquelle zurück. Es gelte theoretisch auch für ChatGPT, wenn man es denn nutzte. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie arbeite ich denn dann in der Wissenschaft mit ChatGPT? Und tatsächlich, schauen Sie sich mal als Tourismusmanagement-Student Tourism Management an. Die haben eine KI-Richtlinie. Da steht genau drin, wie man es machen darf. Man darf KI verwenden, zum Beispiel Sachen wie DeepL oder Grammarly zur Verbesserung und Optimierung des eigenen Texts, ohne die Inhalte zu verändern. Zum Ableiten von Inspiration, ohne wörtliche Zitierung zu machen. Ja, also wenn man das genutzt hat, um auf Ideen zu kommen, aber die Ideen aus den eigenen Gedanken entstanden sind, dann ist das so. Und wenn man aber, und das ist die interessante Implikation, und da muss sich jeder Student sehr genau fragen, und das hat auch was mit der eigenen Moral ein Stück weit zu tun. Da steht expressis verbis drin. Sie machen eine AI-Erklärung. Wofür habe ich künstliche Intelligenz benutzt? Ähnlich wie die Selbstständigkeitserklärung, die man in der Thesis hat. Und dort steht dann drin, ich übernehme die volle Verantwortung auch für Fehler einer KI, die eingesetzt wurde. Das bedeutet umgekehrt, in dem Moment, wo die KI Blödsinn bringt, ist das ihr Blödsinn. Da gibt es nicht, das war aber die KI, sondern in dem Moment ist die Verantwortung auch voll bei Ihnen. Das bedeutet, Sie müssen eigentlich dreifach sorgsam sein. Und ganz ehrlich, Studenten, die noch nicht viel wissenschaftlich gearbeitet haben, die so ein System benutzen, für die ist es wahrscheinlich leichter, eine ganze Arbeit selbst zu schreiben, als einen Text von ChatGPT daraufhin zu prüfen, ob er plausible Antworten gegeben hat.
Da gehe ich zu 100% mit, vor allem, weil das auch wahnsinnig verleitet, wenn ChatGPT da eben so einen Text ausspuckt. Also ich war jetzt eben ja im Auslandssemester und ich hatte da Studierende, habe Präsentationen von Studis gehört. Da war auf der Folie mitgeschrieben, leider reichen meine Informationen nicht weiter als 2022. Das war da einfach eins zu eins mit auf der Folie drauf und am Ende war eine Folie Sources
Ja.
ChatGPT fertig. Und das war aber seltsamerweise irgendwie in Ordnung. Ich weiß nicht, ob da noch nicht so der richtige Umgang gefunden wurde, aber da ist man eben dann als Studi dann, glaube ich, schnell verleitet zu sagen, Ah ja, das wird schon stimmen. Copy-Paste. Jetzt ziehe ich mir da noch ein paar Stichwörter raus. Aber ich denke, dass gerade so eine Erklärung, naja, meine Verantwortung vielleicht dann doch den einen oder anderen nochmal.
Also Sources ChatGPT ist eigentlich ein Grund für eine 5.0, weil es nicht korrekt wiedergibt, welchen Rang ChatGPT einnimmt. Und das zeigt einfach dramatisch falsches Verständnis von korrekten wissenschaftlichen Arbeiten. Aber jetzt sind wir wieder nur in der Ecke, wie man es missbrauchen kann, weil am Ende missbraucht der Student ja nicht den Professor. Uns stört es natürlich schon, wenn Leute nicht diesen Anspruch an sich haben. Aber am Ende geht es ja um ihr Lernresultat. Und da müssen wir uns auch die Frage stellen, in was für eine Welt wollen wir reinkommen? Und ich habe ein paar ganz inspirierende KI-Talks, Pod-Talks mitbekommen. Und eine Frage, die wir uns ja stellen müssen, was wird denn diese KI mit der ganzen Welt um uns herum auch machen? KI wird zu mehr Automation führen. Mehr Automation wird zu mehr Effizienz führen. Mehr Effizienz zu geringeren Kosten. Werden es also Unternehmen einsetzen? Auf jeden Fall. Das wird passieren, ob es uns jetzt sehr recht ist oder nicht. Die Frage, die sich aber stellt, ist, welche Arbeitskräfte sind denn wertvoll in einer Welt, wo solche Dinge, die jeder machen kann, automatisiert sind? Es wird doch dahin führen, dass man sagen wird, naja, jetzt habt ihr alle ChatGPT, dann kann die Leistung ja auch mehr werden. So, und dann könnte man sagen, ist gar nicht mehr so wichtig, dass man jetzt den perfekten Fluss oder die perfekte Struktur hat. Das kriegt das System hin. Das könnte auch ein System sein. Aber jetzt lege ich deutlich mehr Gewichtung auf Kreativität, auf eine Perspektive, auf die keiner kommt. Kritisches Hinterfragen von Dingen, neue Perspektiven und Verbindungen zu anderen Feldern aufzeigen. Und sobald man eine Fragestellung in die Richtung verändert, wird es auch für ChatGPT schwieriger und es wird für den Studenten natürlich auch eine größere Herausforderung, aber es trainiert die genau richtigen Skills. Mehr Kreativität, Eigenverantwortung, etwas, was uns, also meine Observation ist eher, dass ich das Gefühl habe, dass Eigenverantwortung eher abflaut in der Masse. Das kann man natürlich nie für alle sagen. Also wir müssen eigentlich zurück zu einem System, wo wir als Studenten uns bewusst sind, wir wollen lernen, selbstständig gut zu arbeiten. Und dazu gehört ein gewisses Set an Fähigkeiten, die ich mir selbst drauf schaffen muss, auch wenn es lästig ist. Ich sage dazu als Beispiel immer, ich war Wirtschaftsingenieur, habe E-Technik in Darmstadt studiert und da war es tatsächlich gang und gäbe, dass man komplexe Fourier-Transformationen, Laplace-Transformationen, das sind so Dreifachintegrale, mit einem einfachen, nicht programmierbaren Taschenrechner rechnen musste. Das ist eine echte Qual. So. Und da fragte jeder, warum darf ich denn keinen programmierbaren Taschenrechner? Jetzt macht den Job nachher jeder. Da war die Hochschule knallhart und hat gesagt, das machen wir nicht, denn ihr sollt lernen, wie man es macht. Und tatsächlich, bis heute kann ich viele dieser Sachen noch aus dem Kopf. Und das hilft mir heute ungemein. Also jetzt die Fourier-Transformation hilft mir im Unterricht, aber tatsächlich, ich habe viele Konzepte einmal mit Hand selbst gemacht und habe sie dadurch besser verstanden, als wenn ich sie von vornherein mit einem Taschenrechner, mit einem Hilfsmittel gemacht hätte. Danach benutze ich natürlich das Hilfsmittel. Auch Sie werden, wenn Sie es noch so sauber gemacht haben, für ein Papier, das Sie zusammenstellen, wo die wichtigsten 10 Punkte für ein internes Meeting drin sind, wenn Sie einen Effizienzgewinn haben, nachher im Job ChatGPT benutzen oder ein anderes KI-System. Kein Problem. Die Sache ist, Sie haben einmal verstanden, wie Sie es selbst machen würden und können dann auch die Qualität dessen, was Sie sehen, beurteilen. Sonst sind Sie völlig ohne Urteil. Die Frage ist, wollen wir denn alle so Leute sein, die dann nachher aus einer studentischen Ausbildung, einer akademischen Ausbildung rausgehen und sagen, ich habe genauso wenig Clou wie vorher? Und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Und trotzdem ist es so verführerisch, weil es so einfach ist, die Dinge für sich machen zu lassen. In meinem Ethikunterricht hatte ich mal ein schönes Beispiel, das fand ich ganz amüsant. Da wurde nämlich darüber geredet, was wäre eigentlich, wenn wir in einer Welt lebten, in der so Matrix-like eine künstliche Intelligenz unsere Umgebung uns so gestaltet, wie wir sie gerne sehen. Wir sind mit den Menschen zusammen, die uns optisch am besten gefallen, die uns das sagen, was wir am liebsten hören, die uns eine Umgebung suggeriert, in der wir es am schönsten auf der Welt finden und wir haben gar keine Probleme mehr. Und die zynische Frage, die man hinten dran stellen kann, ist das dann noch Menschsein? Sind wir nicht gerade Menschen, weil wir Fehler haben, weil wir in sich auch Wesen sind, die auch im Konflikt mit sich und vielen anderen stehen? Und macht uns das nicht auch ein Stück aus, wenn wir das uns alles selbst wegnehmen? Und ich rede nicht davon, dass uns die KI irgendwas wegnimmt, denn das tut ihr nicht, sondern wir werden es schon selbst sein, die aus Bequemlichkeit geistig faul werden. Und ich glaube, das ist tatsächlich die philosophische Frage. eine Gesellschaft, die kann sich automatisieren, wie sie will, aber am Ende stellt sich schon die Frage, macht Menschsein nicht auch aus, etwas wissen zu wollen, ja, und nicht nur
Ja.
es wissen zu müssen?
Wenn wir gerade mal auch ganz kurz in der Ethik-Ecke drin bleiben, ChatGPT wird ja mittlerweile schon, oder allgemein AI wird ja auch schon wahnsinnig viel missbraucht für Fake-Anrufe bei der Oma, was man irgendwie durch Sprachnachrichten abgegriffen hat. Und wie ist denn da die Gefahr dieser Abhängigkeit oder auch dieser einmal der Abhängigkeit von Unternehmen, von uns generell, von dieser künstlichen Intelligenz, aber auch die Gefahr eben einfach vor Missbrauch, weil wo eine gewisse Macht ja entsteht, wird sie ja auch missbraucht, lehrt ja die Geschichte mehr oder weniger. Wie ist es zu sehen?
Sprechen einen guten Punkt an. Also mir macht eigentlich nicht die KI Sorge, sondern der Mensch grundsätzlich. Denn die schlimmen Dinge sind immer durch die Menschen passiert. Und es geht eher um unsere Fahrlässigkeit im Umgang mit Technologien, noch viel mehr als Technologien. Es gibt ja immer diese mehr, um das vielleicht nochmal abzuholen, vielleicht nochmal eine wichtige Unterscheidung. Aktuell befinden wir uns im Bereich der schwachen KI. Einzelne spezifische Aufgaben, Spracherkennung, Texterstellung werden durch eine KI menschenähnlich, nach menschenähnlichen Mustern erfüllt. So, die, ich sag mal, ähnlich stattfinden, wie ein Gehirn Informationen verarbeitet. Nicht wirklich intelligent. Ich sage immer, es ist künstlich nachgeahmte Intelligenz, wäre eigentlich das bessere Wort für künstliche Intelligenz. Denn künstliche Intelligenz klingt so, als würden wir echte Intelligenz produzieren. Tatsächlich ahmen wir menschliche Intelligenz mit Computersystemen nach. Das ist schon was anderes, weil wir Mustervergleiche machen und letzten Endes ist es Statistik, bei der wir sagen, wir versuchen bestmöglich das zu produzieren, was ein Mensch in vergleichbarer Situation produzieren würde, ob richtig oder falsch. Da ist eine feine Nuance drin, das ist nicht immer alles richtig, was ein Mensch sagt. Und die Art, wie er es sagt, nachzuahmen, heißt noch nicht, dass man auch wirklich selbst das konstruieren kann. Also insofern, wir sind bei schwacher KI. Es gibt eine Debatte um starke KI. Starke KI wäre eine, die quasi in einer Form agieren kann, dass wir sie von einem Menschen nicht mehr unterscheiden können. Und das kommt im Moment, da sind wir weit noch von weg. Elon Musk hat mal so einen Aufschrei gestartet, dass das wirklich gefährlich werden kann. Und viele der aktuellen Kinotrailer suggerieren uns das auch, dass es da durchaus, wie sehr eine Welt aus, in der eine künstliche Intelligenz eine Rolle spielte. Ich würde einfach das eine betreiben, ohne das andere komplett zu verneinen. Ich denke, wir sind noch weit weg von einer starken künstlichen Intelligenz. Wir sind schon ziemlich nah dran an schwachen Anwendungen, die existieren schon. Und sicher müssen wir aufpassen auf dem Weg nach vorne, wohin die Entwicklung geht. Aber wir sind nicht da, wo Roboter aufstehen, mit uns reden und uns alle Jobs wegnehmen. Das ist auch noch nicht der Fall. Das Einzige ist, wir sind diesem Sachverhalt heute näher, als wir es noch vor 100 Jahren waren. So. Aber wir erinnern uns, als die Automatisierung, die Industrialisierung einsetzte, da hat auch jeder gesagt, dass alle Jobs weg sind. Bis heute ist das noch nicht der Fall. Ich erinnere immer in der Vorlesung, es gab wohl in 20ern, war es, glaube ich, oder 1900, da um die Ecke, da gab es Kaleidoskope. Das waren so Prismen, die hat man sich als Brillen auf die Augen gesetzt, da konnte man bizarre Farben sehen. Ganz toll, alle hatten das. Das war so ein Gadget, das jeder trug. Da haben Zeitungen getitelt, die Menschheit wird durch Kaleidoskope verblöden. Ich sehe heute keins mehr. Ja, also ich glaube, zu dieser ethischen Komponente gehört auch die Frage, wie überhypen wir Technologien, weil wir sie nicht kennen? Und was ist die realistische Anwendung? Also deshalb das Thema starke KI, die Roboter werden uns alle verfolgen, halte ich für ein Szenario, das deutlich übertrieben ist und auch eher Ängste schürt und soll auch Ängste schüren. Das funktioniert halt in Nachrichten und Medien sehr gut. Aber die tatsächlich interessanten Anwendungen sind eben Dinge, die man automatisieren kann, die vorher einfach sehr schwer zu automatisieren war. Ich nehme mal so ein einfaches Beispiel, Recycling. Da sehe ich Mega-Anwendungen für KI, weil erstmals ist es möglich, dass ich eine Vittel-Flasche von einer Bananenschale unterscheide, ohne dass ich irgendein Gitter brauche, das genau aussieht wie die Bananenschale oder irgendetwas brauche, das genau das Plastik erkennt, sondern ich kann alleine auf Basis einer Kamera und einem Greifarm erkennen, das ist die Plastikflasche in das Ding und das ist die Banane ab in das Ding. Und allein an diesem simplen Beispiel zeigt sich schon, wo der Automatisierungsvorteil ist. Wir sind nicht mehr angewiesen auf einfache Filter, sondern wir können auch komplexe Informationsverarbeitung, so wie das Menschen machen, künftig machen. Und genau das macht uns Angst, weil wir immer denken, wir sind sofort in allem ersetzbar. Was nicht heißt, dass wir es nicht wären an manchen Stellen, ne?
Wenn wir kurz bei dem Stichwort Ängste schüren bleiben, was sagen Sie ZuhörerInnen, die da wirklich Angst haben, Fotos zu posten, die Angst haben, also da ist ja ein Riesenwahnsinn gerade im Internet los. Muss ich jetzt Angst haben, dass meine Fotos missbraucht werden? Wie schnell geht denn sowas eigentlich? Da gab es jetzt auch diesen Werbespot von dieser, ich glaube schon eine Weile her, von der Frau, die da an ihre Eltern gesprochen hat, was eigentlich noch ein Kind war, wo es dann darum ging, die Eltern haben Kinderfotos gepostet und dann hat AI quasi diese Frau in 20 Jahren generiert, die ihren Eltern dafür einen Vorwurf macht. Und da sind ja viele Leute wirklich in Angst und Schrecken, dass da wirklich böse, böse Absichten sich verselbstständigen könnten. Wie ist das einzuschätzen?
Also die Technik macht leider Gottes vieles möglich. Und wir wissen, da wo Technik vieles möglich macht, ist auch viel Missbrauch möglich. Es ist so ein bisschen ein Kirche- und Dorfthema an vielen Stellen und auch so ein bisschen das Abwägen des gesunden Menschenverstands. Ich finde erstmal, Datenschutz ist nicht von der Hand zu weisen. Es besteht erhebliches Risiko alleine schon aus Metadaten, sehr intime Details aus dem Leben vieler zu generieren. Da gibt es ganz tolle Beispiele aus der Data Science, was man alles aus Kleinigkeiten rauslesen kann. Das ist der eine Seite. Die andere Seite ist, ich habe immer wieder damit zu tun in meinem Digitalthema, dass ich auf das Datenschutzthema komme. Und da sind dann Leute ängstlich, ob sie das jetzt so benutzen können und was das für sie bedeutet, was ich total verstehe. Wenn ich dann aber weiter mit denen rede, sagen sie mir, ah, ich muss jetzt los, soll ich ihnen mal schnell meine WhatsApp-Nummer geben? Und dann sage ich, okay, aber dann ist ja das Kind schon im Brunnen. Weil tatsächlich viele der User, die jetzt Angst haben vor etwas, haben ihre Daten zu Zeiten zur Verfügung gestellt. Da gab es zwar die Möglichkeit der Auswertung noch nicht, aber sie haben ihre Daten auf Plattformen verfügbar gemacht, die nicht im europäischen Rechtsraum gehostet sind, nehmen wir Facebook, WhatsApp, wie sie alle heißen, und haben dort auch den Geschäftsbedingungen zugestimmt. Und diese Daten sind dann vorhanden und können mit solchen Technologien auch bearbeitet werden. Darin ist ein Risiko. Also, was ich nur raten kann, es gibt jetzt schon den Enkeltrick im Video. Sie können sich Animationen ansehen. Mittlerweile noch mit einem Sprecher, wie Barack Obama Dinge sagt, die er nie sagen würde. Es gibt mittlerweile auch Sprach-KIs. Das heißt, wir kommen in ein Thema rein, das sehr fundamental sein wird für die Zukunft. Das ist Wahrheit oder Unwahrheit. Und das sollte uns als Wissenschaftler, und jetzt nehme ich die Studenten mit in die Pflicht, weil sie sind nachher auch Akademiker, das muss uns umtreiben. In dieser Zeit ist es gefährlicher denn je, nicht in der Lage zu sein, dass Wahrheit nicht Wahrheit ist und Unwahrheit nicht als Unwahrheit erkannt wird. Und deshalb insbesondere das Vertrauen auf die Wissenschaft und saubere Prozesse in der Wissenschaft sind wichtig. Der gesellschaftliche Diskurs sollte nicht Wahrheit in Frage stellen und oder andersrum gesagt, offensichtliche Unwahrheit zu Wahrheiten umdeklarieren. Denn in dieser Zeit ist es möglich, Wahrheiten zu generieren, also zweite Wahrheiten zu generieren, indem ich einfach die Bilder ändere und die Texte ändere. Und aus diesem Grund, wir laufen da auch kommunikationspolitisch in eine Herausforderung rein, wo sowas gezielt missbraucht werden kann, dass wir als Wissenschaftler eine wirkliche Aufgabe darin haben, zu sagen, was ist die Realität und wie ist sie objektiv beschreibbar und wie macht man das? Da sind wir wieder schließlich wieder im Kreis. Mit Methoden der Wissenschaft. Die lernen sie. Und die lernen sie nicht, wenn sie von vornherein damit nicht umgehen wollen und das auf ChatGPT vertrösten. Und genau das ist eben mein Appell an der Stelle. Wir sind alle vor einem neuen Zeitalter mit neuen Technologien. Das ist aber nicht schlimm. Es gab viele Generationen vor uns, denen es so ging. Das verunsichert in der Regel. Das führt insgesamt zu, man ist unklar, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für die nachfolgenden Generationen? Wie wird das sein in meiner Arbeitswelt, konkret für Studierende? Und das Wichtigste, was wir tun können, ist, uns auf unsere eigene Besonderheit als Menschen zu berufen. Und das bedeutet aber dann auch, dass wir die zur Geltung bringen müssen in unserem Studium. Und deshalb ist meine persönliche Haltung zum einen natürlich etwas, was nicht legitim ist, darf auch nicht gemacht werden, klar. Aber der Schaden, der dabei erlitten wird, den erleide ich mittelbar, aber sie unmittelbar. Deshalb kann ich dazu einfach nicht raten. Am Ende haben sie weniger gelernt und dadurch, dass sie jemandem suggeriert haben, mehr gelernt zu haben. Und das hilft ihnen selbst nicht, das hilft auch uns als Hochschule nicht, weil am Ende wird es nur dazu führen, wenn das ganz viele machen und wir es dann nicht irgendwie erkennen können, was begrenzt heute immer noch gut möglich ist. Dann haben wir eben das Thema, dass man sagen wird, okay, die machen ja ihre Leistung gar nicht mehr selbst und das kann es nicht sein. Im Umkehrschluss gibt es auch immer wieder die Frage, wird es nicht auch Erkennungssoftware geben, die KI-basiert KI erkennt? Das wird es geben. Aber es wird immer ein Katz-und-Maus-Spiel sein und Sie kennen das System schon, das ist der Virusscanner. Es wird immer wieder eine clevere Art geben, wie man was kreieren kann, was dann nicht detektierbar ist. Und es werden immer erst nachfolgende Versionen in der Lage sein, das zu detektieren. Jetzt kommt aber der Haken für Ihre wissenschaftliche Arbeiten. Vielleicht habe ich heute kein Tool, um zu erkennen, dass das mit ChatGPT komplett produziert war. Und wenn ich Pech habe, habe ich irgendwie schlecht gelesen und es ist mir durchgerutscht und ich habe es nicht erkannt. Kann passieren. Kann mir heute auch schon bei einer Arbeit passieren, die jemand anders fremd erstellt hat. Aber in 5 Jahren gibt es vielleicht ein Tool, das erkennt, dass das ein Plagiat war. Das stellt uns dann die Frage, ist dann der Studienabschluss so rechtsgültig? Ja? Also die rückwärtige Erkennbarkeit. Ich denke, dass es da natürlich auch Verfallsfristen und sowas gibt, aber die Technik entwickelt sich immer schneller. Also es ist niemand sicher davor, dass es in 2 Jahren ein Tool gibt, das genau diese Art von Plagiarismus erkennen könnte. Und das sollte auch so ein bisschen, das kann man ruhig auch als Warnung nehmen, denn tatsächlich im Kern reden wir ja darüber, wie kann ich am besten eine Leistung als meine ausgeben, die nicht meine ist. Und das sollten Studenten grundsätzlich nicht tun, denn genau das macht Wissenschaftlichkeit aus, eine Ehrlichkeit, auch Sachlichkeit. Wenn man in der quantitativen Erhebung nichts rauskommt, ist gute Wissenschaft zu sagen, es kam nichts raus und nicht so lange dran rumzubauen, bis was rauskommt. So, und das ist eben der Sachverhalt. Diese Ehrlichkeit, die muss ich dann auch als Betreuer einräumen. Wenn wirklich alles geleistet wurde, was möglich war, es kam aber nichts raus, dann ist eine wissenschaftlich saubere Arbeit, die das benennt, dann auch nicht zu penalisieren. Ja, und ich glaube, das ist so der Modus, auf den wir kommen müssen. Und wir können noch viel mehr machen. Wir haben im E-Learning haben wir zum Beispiel schönen Ansatz uns überlegt. Da sind Kollegen auch drauf gekommen und das ist dann bei uns gebündelt worden. Zum Beispiel die Idee, sowas wie ein KI-Companion zu machen. Also ich sag mal einen Buddy, den Sie als KI-Buddy in Ihre Studentengruppe, die Sie in Ilias pflegen, hineingesetzt bekommen und den Sie ansprechen können wie einen Kommilitonen, allerdings mit dem Wissen von allen Kommilitonen davor. Sag mal, wie haben andere Studenten denn ihr drittes Semester geplant? Sag mal, gibt es hier denn eigentlich außer der Mensa noch woanders was Leckeres zu essen?
Das ist ein Online-Assistent auf ganz anderem Level in dem Fall dann.
Ja, also im Prinzip, Sie können den als Mitarbeiter in die Gruppe tun und sagen,
Wahnsinn.
hier, wir haben keine Idee, wie können wir denn hingehen? Dann haben Sie einen Hinweisgeber, so wie jemanden, der, Sie kennen so alte Arcade-Computerspiele, wo Sie dann immer eine kleine Hilfestellung kriegen auf dem Weg. Und er gibt Ihnen halt didaktisch immer das nächste Portionchen, damit Sie selbst weiterdenken können, wenn Sie stuck sind in der Gruppe. Da sind Möglichkeiten drin, die sind bisher gar noch nicht fertig ausprobiert. Für uns wird die Herausforderung sein, als Professorenschaft, und da sind wir jetzt im E-Learning natürlich auch hinterher, das didaktisch so aufzubereiten, die Spreu vom Weizen zu trennen. Nicht immer, wenn man KI einsetzt, kommt da Sinnvolles raus. Und wir wollen eben mit Studenten gemeinsam, und natürlich, da ist Datenschutz ein Thema, da gibt es viele Hürden, die man da hat, auch wie man das dann mit Geld in die Systeme bringt. Wollen wir aber Setups aufbauen, in denen wir sagen können, wie können in einzelnen Lern- und Lehrsituationen eine künstliche Intelligenz uns gemeinsam helfen, einen besseren Unterricht zu machen, mit relativ einfachen Mitteln, sodass Studierende zum Beispiel auch sich angesprochen fühlen. Auch da ist ja das Grundsätzliche, wir freuen uns immer, wenn es Buddies gibt für die vielen Erstsemester. Aber nicht jeder kriegt eine 1:1-Betreuung. Und da kann sowas auch helfen, erstmal den ersten Schritt in die Community reinzumachen. Wenn mir die KI sagt, ey, pass mal auf, demnächst ist wieder Studentenparty im Kaisers. Oh, wo ist denn das Kaisers? Da gibt es auch noch einen anderen Schuppen, der heißt Creme. Oh, wo ist denn das Creme? Ja, dass ich überhaupt mal weiß, wo die Studenten sind, mit denen ich Party machen will. Wenn ich es nicht auf dem Flur ohnehin schon mitbekommen habe. Aber das hat nicht nur eine Lernebene. Lernen ist eben auch viel interagieren lernen mit anderen Menschen. Das soll es auch bleiben, deshalb brauchen wir Campus-Erlebnisse. Aber technische Helfer können uns vielleicht unterstützen dabei, dass Leute sich finden, dass es cool ist und dass man einfach mit Startschwierigkeiten schneller in die Bahn findet.
War, denke ich, eine sehr schöne Handlungsempfehlung, auch gerade für uns Studierende, eben im Umgang mit dem Ganzen. Es gibt ja immer noch Studierende, aber auch Berufseinsteigerinnen, die sagen, KI, das umschiffe ich komplett. Ist das auf lange Frist möglich?
Nun ja, also ich glaube, die Vorstellung davon, was KI heißt, die ist unterschiedlich, ne? Ich schmunzle darüber, denn die meisten, die das sagen, haben ein iPhone und benutzen Face ID. Das ist eine KI. Ja, sie benutzen das heute schon. Spracherkennungssoftware benutzt das heute schon zu großen Teilen. Texterkennung benutzt KI-Algorithmen. Ja, Machine Learning, das ist nicht immer generative AI, aber es sind schon Prinzipien der künstlichen Intelligenz dort drin. Also ich wehre mich so ein bisschen gegen dieses, ich vermeide das komplett, weil viele wissen gar nicht, wo es schon überall benutzt wird. Ja, es findet in vielen Automatisierungsfällen unseres Lebens statt und da ist das halt so. Ja? Ich habe heute einen sehr interessanten ein Fallbeispiel gehört, dass man zum Beispiel sogar darüber nachdenken könnte, bei der Verleihung von Mietwagen verschiedenste Parameter einzuholen, zum Beispiel das Fahrverhalten für die Kosten des Mietwagens heranzuziehen. Weil man einfach lernt, wie fährt der Fahrer? Wenn der fährt wie eine gesenkte Sau, dann kostet das mehr, weil der Reifenabrieb höher ist, weil der Bremsverschleiß höher ist. Jemand, der hier schön den Eco-Modus ganz vorsichtig fährt, wenig Spritverbrauch orientiert fährt, das Auto sehr schont und nicht die Klimaanlage und die Heizung gleichzeitig aufdreht, so nach dem Motto, der kriegt dann bessere Tarife in der Folge. Und diese Dinge werden in Systemen integriert ablaufen, die wir gar nicht als solche identifizieren. Das heißt, auf die lange Frist wird es niemanden geben, der nicht mit KI zu tun hat. By the way, wenn Sie eine Amazon Alexa zu Hause haben, Siri benutzen, dann benutzen Sie die KI schon heute. Na, das ist uns allen nicht so vielleicht bewusst, aber auch das sind doch schon genau diese Systeme, um die wir hier reden. Und ich sage mal, jegliche Form der Automatisierung eines Prozesses, die wird entweder kommen in so einer Interaktionsform, wo ich entweder per Sprache mit einem Gerät interagiere, vielleicht auch künftig durch Gesten im Raum mit Kameraaufzeichnung oder auch indem ich irgendwelche Sensoren habe. Es gab jetzt neulich in Skandinavien einen ersten Menschen, der sich einen Chip hat einpflanzen lassen, hier oben irgendwo am Kopf, glaube ich, mit dem man Gedanken direkt auch in Impulse umsetzen kann. Also das wird mir jetzt nicht einfallen, aber sowas ist technisch heute schon lange möglich. Das ist natürlich gesellschaftlich auch nicht unbedingt erstrebenswert, aber es existiert. Also sollte man auch nicht so unvorsichtig sagen, das kann es nie geben. Und das bedeutet für uns einfach, ich glaube, wir werden mit KI in Berührung kommen. Ob man jetzt jeder, der mit KI in Berührung kommt, ein Computerprogrammierer sein muss, das glaube ich gar nicht. So ein ChatGPT ist eine einfache Form, wie man mal mit dem Computer interagiert, ist aber eigentlich sogar noch krasser, das ist das, was ich jetzt in Digitalwirtschaft gerade zeige. Wenn Sie ChatGPT aufmachen als Beispiel und sagen, schreibt mir ein Computerprogramm, das Folgendes tut, dann entwickelt er Ihnen Python-Code. Da stelle ich mir schon die Frage, brauche ich bald noch Programmierer für einfache Dinge? Ich brauche eher
Ich frage mich
Projektingenieure.
gerade, wo ChatGPT dann war, als ich beim Herrn Kaufeld im Kurs gesessen habe.
Also ich glaube, Sie haben beim Herrn Kaufeld auch mehr gelernt, als ChatGPT Ihnen hätte sagen können. Aber tatsächlich ist, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir müssen unsere Vorstellung so ein bisschen verändern. Technologie war bisher immer etwas Komplexes, mit dem man nicht so richtig zurande kam, wo man viel programmieren musste. Und diese Technik, die Entwicklung geht in Richtung Ubiquitous Computing. Das bedeutet, der Computer wandert immer mehr aus unserem Sichtfeld, ist er ja auch schon. Wir hatten erst Großrechner und dann hatten wir irgendwie Desktops, dann hatten wir Mobiltelefone. Mittlerweile haben wir EarPods, und die Geräte werden dann wieder kleiner. Am Ende ist der Computer um uns herum und wir reden mit ihm wie Alexa. Das heißt, der Computer selbst spielt immer weniger eine Rolle. Es geht nicht mehr darum, das Ding zu programmieren, sondern mit dem Ding umzugehen. Und insofern glaube ich, dass man in 20 Jahren kaum mehr davon reden kann, mit KI nichts am Hut haben zu wollen. Man wird trotzdem vielleicht in 20 Jahren KI gar nicht mehr programmieren müssen, sondern man redet einfach mit der. Ja, so wie wir miteinander reden, dann ist das einfach jemand, also für uns ein dargestelltes jemand, das ist nicht zwingend ein jemand. Ja, aber es ist etwas, was uns so dargeboten wird wie andere menschliche Kommunikation, in welcher Form auch immer. Ich fand es sehr schön, in der Schweiz am Flughafen in Zürich gab es ein schönes Kunstinstallationsexperiment. Da sind sie vorbeigelaufen mit ihrem Koffer. Und da wurden sie mit einer Kamera aufgezeichnet. Und dann ist ein Mann, auch mit, ich glaube, es war sogar mit Machine Learning-Algorithmen, ist der erstellt worden, der im gleichen Rhythmus wie Sie neben Ihnen her mit einem anderen Koffer gelaufen ist, bis ich das geschnallt habe. Ja? Aber solche Dinge, solche Interaktionen, die kann ich ja gar nicht ausschließen. Wenn jemand sich entscheidet, das in so eine Wall reinzustecken, dann bin ich Teil einer KI-Umgebung, ob ich will oder nicht. Wir können uns natürlich die Frage stellen, ist das aus datenschutzrechtlichen Gründen dann okay, dürfen solche Kameras überall hängen? Das ist absolut nochmal eine zweite Frage. Aber wenn Sie mich fragen, in 20 Jahren ist die Frage nicht KI für mich überhaupt nicht, sondern die Frage ist nur, für welche Anwendung möchte ich es nicht verwenden. Aber da wird sie sein. Sie ist heute schon da und viele realisieren es gar nicht. Also nur mal so, künstliche Intelligenz, denkt immer jeder seit ChatGPT, what? Wie krass ist denn das? Die ersten mathematischen Grundlagen liegen in den 1940ern. Ja, also das ist Wissen, das es schon lange gibt, nur zu dem wir die Hardware nicht hatten oder bestimmte auch Techniken, wie man das für sich nutzbar macht, noch nicht ausentwickelt waren. Und gerade die Transformer-Modelle für Sprachentwicklung, die haben natürlich noch mal einen riesen Boost gebracht, weil das uns auch beim Textverständnis extrem geholfen hat, dass das eine Technik ist, die wir sehr viel mehr mit den Menschen zusammenbringen. Wenn Sie heute zum Beispiel das ganze Thema nehmen, Sie wollen sich Ihren Führerschein genehmigen lassen per App, dann fotografieren Sie ja Ihren Führerschein ab, wenn Sie irgendwie Carsharing machen. Auch da kann eine KI helfen, zum Beispiel Ihre Führerscheinnummer korrekt auszulesen, weil die bei jedem Führerschein in einem anderen Land an einer anderen Stelle steht. Eine KI kann aber greifen, was ist die Führerscheinnummer, weil die das identifizieren kann. Die legt dann da Felder über die entsprechenden Punkte, liest den Text aus, übersetzt den, dieses Pixelbild und schreibt dann da mögliche Führerscheinnummern ab, kann die abgleichen und sie brauchen keinen Menschen mehr, der das Ding abliest und in den Computer hackt mit einer entsprechenden Fehleranfälligkeit. Also es gibt heute schon Anwendungen der KI, die sind uns vielleicht nicht so bewusst, aber deshalb wäre ich immer vorsichtig zu sagen, ich werde das nie benutzen. Viele gehen einmal in ihr Face ID rein und sind schon mittendrin. Und
Raus,
insofern
genau.
glaube ich, ist das nicht ganz realistisch als Bild zu sagen, ich verweigere mich dem komplett. Wir haben ja immer, das unterrichten wir ja auch schön, immer die Kurve der Menschen, wie wird adaptiert? Es gibt Innovatoren, es gibt die Early Adopters, dann haben wir die zwei großen Segmente, der Follower und dann gibt es immer die Laggards, die nichts machen wollen. Und die wird es auch in dieser Technologie geben, aber es ist auch wie mit allem, irgendwann wird auch der letzte Mensch nicht mehr in der Lage sein, das komplett zu vermeiden, weil es einfach keine Geräte mehr ohne gibt. Das ist ein bisschen wie heute noch ein Wählscheibentelefon zu benutzen, hat Retro-Wert, aber sonst gibt es keinen vernünftigen Grund mehr. Ja, aber das heißt, die Dinger sind auch einfach irgendwann verschwunden. Und so wird es auch sein mit KI. Wenn es eine bessere Technologie gibt, wird die Zug um Zug eine schlechtere Technologie ersetzen. Und wir müssen uns eben fragen, da die Technologie so mächtig ist, wo müssen wir aus ethischen Gründen entsprechend einschreiten? Müssen wir bewusste Entscheidungen treffen? Das hat die EU jetzt ja auch gemacht. Da geht es um Rahmen, da geht es darum, verantwortlich mit Technologie umzugehen. Aber all das ist kein Grund, Technologie immer zu verteufeln. Also langer Rede, kurzer Sinn. Als Hochschule sind wir nicht gut beraten, nur zu verbieten. Aber wenn wir es zulassen, dann in engen Grenzen, die nicht ihrem Lernen entgegenstoßen. Wir kommen halt mehr von reiner Wissensvermittlung immer mehr in die Kompetenz, Methoden und Softskill-Vermittlung rein. Das, was den Menschen ausmacht. Und ein Stück weit werden wir sie mehr an dem Haken Kreativität bekommen müssen und sie auch da anders befähigen müssen, damit umzugehen. Also einfach passiv in der Vorlesung zu sitzen, ist einfach kein Modell für so eine Zukunft, weil passiv zu sein und einfach nur Dinge in sich aufzunehmen, ist in sich kein Mehrwert mehr für einen Arbeitsmarkt. Das heißt, wir brauchen Menschen, die gut sind in Kommunikation, weil das macht den Menschen natürlich aus. Wir brauchen Menschen, die kreativ sind, die neue Lösungsansätze haben, die Prozesse verstehen, die vielleicht auch mit Technik irgendeinen Clou haben. Und genau das so zusammenzubringen, bedeutet für uns auch nochmal strukturiert durchzuschauen, wie können wir die Lehre verbessern, damit wir das auch abgebildet bekommen. Denn tatsächlich, so sehr wie Studenten in der Vorlesung sitzen und nichts in sich aufnehmen, so sehr sind natürlich auch Hochschullehrer in einem Konstrukt Klassenraum verortet, wo man sich auch fragen muss, wie kann ich das anders machen? Wie kann ich da neue Impulse reinbringen? Und da ist aller Anfang schwer. Ich habe viele Sachen schon probiert. Manche Sachen klappen sehr gut und andere Sachen werden auch nicht angenommen. Also da ist viel Experimentieren drin von beiden Seiten, wie man so eine neue Technologie auch smart anwenden kann. Und da werden wir jetzt einiges an Versuchen auch aufsetzen. Das E-Learning-Team ist da dran, zu gucken, was kann man in ILIAS tun. Ich habe eine Studentin gerade an der Thesis dran, die sich um das Thema KI in Lernmanagementsystemen auch angenommen hat. um hier ein bisschen mehr zu fundieren und vielleicht auch eine spannende Richtung für den einen oder anderen Studenten, der da draußen am ETH ist, sich mit so neuen Themen auch auseinanderzusetzen. Mittlerweile bin ich, glaube ich, bei der fünften oder sechsten Arbeit im KI-Bereich,
Krass.
Tourismus und KI, weil einfach auch das Interesse da ist. Jeder erkennt, das sind Themen, an denen wir nicht vorbeikommen. Und da gibt es ja viele spannende Fragestellungen, die man machen kann. Im Geschäftsreise, aber auch im klassischen Digitalbereich.
Da war jetzt wahnsinnig viel dabei und wir haben jetzt auch wahnsinnig gut rausgehört. Das ist ein Thema mit ganz vielen Nuancen, Grautönen, unterschiedlichen Ansichtspunkten, aber auch mit viel Wandel, beziehungsweise ein Thema, in dem viel Wandel stattfindet und auch noch stattfinden wird. Da wäre es auch wahrscheinlich wahnsinnig interessant, in einem Jahr oder in ein paar Monaten, je nachdem, wie schnell sich da was tut, eben an das Gespräch auch nochmal anzuknüpfen. Jetzt habe ich aber noch eine mehr oder weniger gemeine Frage. Ich stelle sie aber trotzdem. Wenn jetzt eine Entscheidung her muss, gibt es in Ihren Augen mehr Chancen oder mehr Risiken, mehr Pros oder mehr Kontras?
Es ist eine sehr vereinfachte Frage. Ich würde aus dem Bauch heraus mehr Chancen sagen, unter der Prämisse, dass die Rahmensetzung gut gewählt ist. Denn es gibt ein paar Dinge im Rahmen, die müssen sehr scharf und klar sein. Ich möchte noch mal zwei, drei benennen, damit man das nachvollziehen kann, warum ich sowas sage. Zum Beispiel eine künstliche Intelligenz lebt davon, dass sie mit einem gewissen Input trainiert ist. Und das da kann ich zum Beispiel verweisen auf die hervorragende Arbeit von der Kollegin Marsten, die auch bei uns im HNFAM zum Beispiel aktiv ist. Das beinhaltet die Gefahr von Diskriminierung. Da muss es ganz klare Maßgaben geben, sonst wird diese Chancenvorteil sich nicht ausspielen können. Und wenn ich über Diskriminierung rede, rede ich nicht über klassische Diskriminierung, sondern machen sich alleine bewusst, dass bestimmte Sachverhalte sehr unterschiedlich sind, ob zum Beispiel jemand aus Asien oder jemand aus Europa oder jemand aus Amerika, Afrika, Ozeanien sie bewertet und entsprechend anders lernt eine KI den exakt gleichen Sachverhalt. Das heißt, um so eine KI verantwortungsvoll zu trainieren, müssen wir auch ein ganz besonderes Augenmerk auf die Art und Weise des Trainings lenken und dafür muss es Spielregeln geben. Und unter der Prämisse, dass die sauber aufgesetzt sind, denke ich aber, überwiegen die Chancen, ohne zu verschweigen, dass es auch Nachteile geben wird, absolut. Und es gibt auch ein paar dystopische Fehlentwicklungen, die denkbar sind, die nicht ausschließbar sind, die man eben durch die Rahmensetzung erwischen muss. Wenn man das in Ordnung macht und im Moment ist die Awareness da, glaube ich, auch bei den handelnden Politikern, was ich gut finde. Wie gesagt, es gibt schon europäische Gesetzgebung an der Ecke. Wenn man das gut gemacht hat, dann glaube ich, kann man da auch positiv drauf schauen. Aber es entlässt uns nicht aus der Verantwortung, immer wieder neu zu prüfen, wo ist ethisch das, was noch geht und was müssen wir auch unter Umständen, was dürfen wir nicht zulassen? Auch das kann es geben, aber immer in der guten Abwägung.
Das war jetzt, denke ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort, hat das Ganze auch nochmal wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht. Ja, ich denke, da war viel Interessantes dabei für unsere ZuhörerInnen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir da zu einem späteren Zeitpunkt, je nachdem, wie viel sich da in welchen Zeitabständen tut, auch gerne nochmal drüber sprechen können. Und ich denke, können uns unsere ZuhörerInnen auch gerne mal Bescheid geben. Interessiert uns das Thema, wollen wir da mehr hören, dass wir da gerne auch wieder zu einem späteren Zeitpunkt nochmal in Dialog gehen, weil ich glaube auch, da ist wahnsinnig viel Potenzial und auch wahnsinnig viel Diskussionsbedarf. Es hat mich sehr gefreut, dass wir da jetzt heute schon mal auch, obwohl wir jetzt eine Stunde aufgenommen haben, ja irgendwie doch nur an der Oberfläche gekratzt haben, mehr oder weniger.
Ja, ist doch ganz normal bei neuen Themen. Vielleicht als kleines Au revoir von meiner Seite der Hinweis, dass jetzt auch von unserer Seite natürlich aus der Hochschule heraus Initiativen entstehen werden, mit denen wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Und auch da werden Studierende eingeladen sein, mitzumachen, voluntary, ja, wo wir vielleicht auch einfach mal didaktische Tests fahren müssen, wo wir mal in zwei Gruppen einteilen und dann gemeinsam Gespräche führen, um zu schauen, wie etwas ist. Uns hilft am meisten, um unseren Job für sie besser machen zu können und verantwortungsvoll machen zu können, dass sie sich solchen Tests offen gegenüber zeigen und uns helfen, das System weiterzuentwickeln. Herzliche Einladung an alle, daran teilzunehmen, wenn die entsprechenden Einladungen ausgegangen sind. Das dauert wahrscheinlich noch einen Moment, aber es wird kommen. Sie können danach auch Ausschau halten. Und ich glaube, das wird nichts sein, was wir von der Professorenschaft aus irgendwohin entwickeln, sondern es geht als Hochschulgemeinschaft nur zusammen. Und da wird es auch entsprechende Initiativen dann geben. Vielen Dank.
Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen vorerst. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufnahme bei Ihnen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich würde mich freuen auf jeden Fall, wenn wir uns zu dem Thema nochmal hören.
Ja, also wenn ich bis dahin nicht schon automatisiert bin.
Das wäre schön. Super. Und wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao.
Ciao.